woran erkennt man, dass man der Ewigkeit näher kommt? Ja, das ist so schön, am Ende des Kirchenjahres, wenn man über die Ewigkeit nachdenkt und das erste Mal in meinem Leben ich wirklich verzweifelt bin, wenn ich meine Lesebrille nicht mehr finde, weil ich denke, oh Gott, auswendig kenne ich viele Bibeltexte, aber nicht den von heute Morgen. Nearer my God to thee. Wieder ein Jahr geschafft. Miriam sagt, Mitte des Lebens erreicht. Andere von uns werden jetzt peinlich berührt, dann über ihre Jahre nachdenken, die noch bleiben. Und dann denke ich mir, okay, 47, da geht noch was. Aber schon verrückt, ne? Oder hättet ihr gedacht, dass schon wieder nächsten Sonntag Advent ist? Dass Weihnachten doch irgendwie jedes Mal wieder neu sehr überraschend kommt? Heute ein Text aus dem Offenbarungsbuch, Buch der Offenbarung, Kapitel 21. Da geht es um die letzten Dinge. Das heißt also, da kommt nicht mehr viel. Ein 22. Kapitel kommt und der sogenannte Perikopentext, das heißt der Text, über den heute in ganz Deutschland gepredigt wird, ist gnädig, weil der 8. Vers mit den Verfluchungen und der Hölle und all denen, die nicht aufgepasst haben und die dann an den anderen Ort kommen, das ist im Predigttext abgeschnitten. Aber gesagt sei es trotzdem. Also ihr kriegt heute nur das Gute, das Positive, die Verse 1 bis 7. Und die will ich euch einmal vorlesen. Mit Lesebrille. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommend, gerüstet, oder man könnte auch sagen, geschmückt wie eine Braut, die für ihren Mann sich vorbereitet hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Throne her sagen, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagte zu mir, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus dem Quell des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ende des Predigttextes. Danach, den lese ich jetzt trotzdem einfach mal. Den Feiglingen aber und den Ungläubigen und Befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Und dies ist der zweite Tod. Ihr gehört doch zur ersten Sorte, oder? Oder muss ich mir Sorgen machen? Irgendjemand, bei dem ich mir vielleicht nochmal Gedanken machen soll über den zweiten Teil des Textes? Das geht doch gut an euch, oder? Nimmt das ein gutes Ende mit euch? Ja, ich habe jetzt einmal in die Runde geguckt und ich habe nicht bei allen Sicherheit entdeckt. Sondern ich habe einige Blicke bekommen, die waren so somewhere in between. Nimmt das ein gutes Ende? Nimmt die Sache mit mir einen guten Abschluss? Wer bei der Sterbekasse versichert ist, für kleines Geld, im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, kann für nicht einmal 9 € im Monat dafür Sorge tragen, dass es ein gutes Ende nimmt. In einem anständigen Sarg mit anständig Blumen und hinter gibt es auch Butterkuchen satt. Das war der Werbeblock, denn es gibt die Sterbekasse immer noch und sie denkt heute schon über morgen nach, damit es ein gutes Ende nimmt. Ja, aber mal Hand aufs Herz, also was für Gedanken kommen uns, wenn wir ans Ende denken? Was kommt uns in den Sinn, wenn wir an das Ende dieser Welt denken, wenn wir an das Ende unseres Lebens denken? Ist das etwas, wo wir sagen, ja, das war gut? Oder wo wir am Ende sagen werden, ja, das hat sich belohnt? Oder ist da am Ende eher so ein Endzeitszenario, wie es in einem guten, schönen Spielfilm dann zu finden ist, wo am Ende alles den Bach runtergeht und irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert? Ja, gerade wenn ich an das Ende dieser Erde denke. Die meisten Szenarien sehen ja nicht so positiv aus. Ja, nicht in so einer Generation, wo man denkt, ach ja, aber dann kriegen wir ja die Kurve, weil wir ökologisch wieder voll so bewusst geworden sind, dass das irgendwie nicht so geht. Und dann war alles gut. Da sind wir ja weit von entfernt. Diese Untergangsszenarien, die kennen wir. Spätestens seit dem Club of Rome Anfang 1970 ist das so eher das Szenario des Weltendes. Ganz anders hier dieser Text. Johannes Offenbarung Kapitel 21 hat ein völlig anderes Schlussszenario. Mal vom Vers 8 abgesehen. Aber da wird deutlich gemacht, am Ende wird es gut. Ganz am Ende, wenn die Zeiten vorbei sind, wird es gut. Und das sagt der Sprecher, der auferstandene Christus. Das, was dann gut wird, das ist fidelissima und vera. Ich erlaube mir mal Lateinisch zu zitieren, weil das so schön im Lateinischen ist. Das, was dann am Ende kommt und was dann passieren wird, was der auferstandene Christus berichtet, er sagt, schreibe es auf, denn darauf könnt ihr euch verlassen. Das, was ich jetzt hier berichte, diese Worte, die sind fidelissima, wahrhaftig. Und sie sind vera, gewiss und verlässlich. Ich war in der letzten Woche 4 Tage in Bozen und habe dort einen zweiten Block einer Fortbildung gemacht bei dem dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl. Mit dem Ziel, hier auch in der Bethania-Gemeinde ab Februar 2011 regelmäßig Elternseminare anzubieten, dann zertifiziert, das darf ich dann auch im Namen von Jesper Juhl tun, der uns dann eben mit einer Gruppe mit 20 Leuten geschult hat dafür. Und einer der Grundsätze, bei dem Jesper Juhl immer wieder zusammenzuckte, wenn er nicht klar kam in den Gesprächen oder von den Teilnehmern, dann sagt er immer und immer wieder, wisst ihr, wenn eure Kinder von euch nicht spüren, dass ihr ein gutes Gefühl für sie habt, dass ihr ihnen das Gefühl vermittelt, das wird gut mit dir. Du bist ein Guter oder du bist eine Gute. Wenn es euch nicht gelingt, euren Kindern dieses Grundgefühl mitzugeben, egal was sie hier und jetzt heute gerade tun, wenn sie selbst beim Schimpfen nicht merken, dass ihr eine positive Grundhaltung ihnen gegenüber habt, dann möchtet ihr gar nicht wissen, was aus denen wird, wenn die erwachsen werden. Aber dann sagt er immer wieder, aber ich bin ja Kinderfamilientherapeut, das, was danach kommt, das will ich gar nicht sehen. Aber er hat uns das immer wieder eingehämmert, wenn ihr euren Kindern dieses Gefühl nicht vermitteln könnt, vergesst alles andere. Ein Kind, das nicht wirklich mitbekommt, es wird letztlich gut und ich glaube an dich. Egal, was du gerade für einen Blödsinn machst. Ein solches Kind sagt, er wird einen Schaden mit in die Zukunft nehmen. Sagt er, das ist nicht schwer. Ich brauche mein Kind nur angucken und ich brauche mein Kind fragend angucken und sagen, glaube ich, das wird mal ein Guter oder eine Gute. Kann ich diesem Kind vertrauend zusprechen, dass es den Lebensweg finden und gehen wird? Und Jesper sagt, das ist eine Lebenskraft, das ist eine Lebensenergie, die überhaupt nicht überschätzt werden kann. Und von Eltern leider ganz häufig ganz gering und klein gehalten wird. Und er sagte, es waren auch so 6, 7 Beispiele in den ganzen Tagen, wo er immer wieder sagte, und dann kam diese Familie zu mir und die sagte, hier unser Sohn, der hat ein Problem. Und er sagte schon als allererstes, wie kann ein Kind ein Problem alleine haben? Er hat ein Problem. Und er sagte, und das, was noch viel schlimmer war, die Eltern dachten, das Kind ist das Problem. Und man merkte bei mindestens einem Elternteil, das Elternteil glaubt nicht an das Kind. Und er fragte, woraufhin soll ich denn arbeiten mit der Familie, wenn ein Elternteil nicht an eine positive Veränderung glaubt? Woraufhin soll ich denn hinarbeiten? War sehr überzeugend. Woraufhin soll ich denn hinglauben, wenn ich nicht glaube, dass Gott am Ende tatsächlich etwas wieder zusammenbindet, was zwischenzeitlich ein bisschen auseinandergegangen ist und auseinandergelaufen ist? Dieser Text ist ein ganz merkwürdiger Text. Wenn man im Internet einmal ein bisschen googelt und sieht, wie andere darüber gepredigt haben, dann wird man feststellen, dass es kaum jemanden gibt, der in irgendeiner Art und Weise irgendeinen konkreten Bezug zu den Textzeilen hat. Der Text wird gelesen, dann wird über alles Mögliche erzählt und die Verstorbenen und die, die noch sterben werden und irgendwie, naja, und schön und Ewigkeit und dann demnächst haben wir übrigens Advent geschafft. Den schaffen wir auch noch den Ewigkeitssonntag und dann geht es ja wieder rund. Dabei ist der Text wichtig, weil der Text mich einlädt, mir die Frage zu stellen, was glaube ich denn eigentlich, wenn ich an Gott glaube, wenn ich sage, ja, ich glaube an Gott, wird das am Ende gut? Wird das am Ende gut mit mir? Wird das am Ende gut mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe? Wird das am Ende dann doch noch gut mit dieser Welt? Oder ist mir das alles egal? Worauf soll ich denn hinglauben? Woraufhin soll ich in meinem Glauben arbeiten, wenn ich nicht den Glauben haben könnte, dass es gut wird? Und wenn es vielleicht jemand von euch gibt, der merkt, irgendwie in den letzten Jahren in seinem Glauben ist überhaupt nichts weitergegangen, es ist nichts passiert, dann schaut einmal, ob es euch so geht wie Jesper Juhl mit der einen Familie, wo er sagt, wie soll ich mit den Eltern und dem Kind arbeiten, wenn keiner an das Kind glaubt? Wenn keiner glaubt, dass es gut wird? Dann kann ich doch nur den Schaden feststellen, den es gibt, aber ich kann keine Veränderung einleiten, keinen Weg zum Besseren, weil keiner dran glaubt. Und es ist nur möglich, dass etwas besser wird, wenn ich dran glaube. Für mich selber war das nochmal sehr herausfordernd, das auf meinen eigenen Glauben zu beziehen. Und darüber nachzudenken, wie ich das denn sehe. Bethania. 112 Jahre alt ist die Braut. Gutes Alter, oder? Eigentlich sogar ist sie 120. Denn angefangen wurde 1892 hier in Moabit. Und wie immer, Baptisten zu der Zeit, da gab es den Jungmännerverein und den Jungfrauenverein, nicht zu verwechseln mit einem Jungfrauenverein. Das ist eine andere Gattung, um die ging es nicht. Es ging um junge Männer und junge Frauen, welche voneinander sittlich getrennt Übungen machten, um das geistliche Leben zu vertiefen. Dazu diente eine Andacht. Wir haben auch noch ein schönes Andachtsbüchlein aus der Zeit. Ach, ich glaube, wir würden da nicht mehr so drauf stehen, auf die Texte und Ideen, die da drin standen. Und dann wurde gesungen. Dann wurden fromme Lieder gesungen. Und das haben die jungen Männer und die jungen Frauen seit 1892 in diesem Stadtteil gemacht, der seit 1888 entstand. Da gab es die Waldstraße, wo tatsächlich noch ein Wald war. Da gab es die Turmstraße und es gab an der Stelle die Beuselstraße. Und dann war nichts. Ein Haufen Heide und die Reste von einigen Hugenotten, die versucht hatten, hier Maulbeerbäume zu züchten, weil sie die Hoffnung hatten, dass man damit dann Maulbeerseidenraupen züchten könnte, um dort dann Seide draus zu gewinnen. Aber das Klima war nicht so und der Boden auch nicht so. Und so entstand dann Moabit. Der Name hat eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass es so viel heißt wie tote Erde oder verwüstete Erde oder auch ist nichts geworden. Herr Moab. Es ist nicht ganz sicher, also ein Teil sagt, das waren die Hugenotten, ein Teil weiß es auch gar nicht so genau, wie Moabit als Name entstanden ist. Auf jeden Fall, die Hugenotten haben sich hier abgearbeitet und haben es nicht geschafft. Vor 2 Jahren hatten wir übrigens einen Maulbeerbaum, der noch aus der ersten Generation kommt, auf unserem Hof gepflanzt als Abkömmling. Im Winter ist er eingegangen. Wir werden es wieder versuchen. Denn es gibt sie noch, die Maulbeerbäume und die Kinder und Kindeskinder der Maulbeerbäume, der Hugenotten, die hier versucht haben, Seide zu gewinnen. Das Unternehmen hat nicht geklappt. Aber die Bethania-Gemeinde, die dann 1898 eine selbstständige Gemeinde geworden ist, maßgeblich mitbegründet durch Eduard Schewe, der nächstes Jahr 175-jährigen Geburtstag, glaube ich, feiert und groß gefeiert werden wird, vor allem durch das Diakoniewerk Bethel, die sich sogar zu dem Zwecke umbenennen und die haben jetzt also den Namen Schewe wiederentdeckt und haben jetzt wieder eine Schewe GmbH gegründet und. Da werden wir daran erinnert, denn es hat direkt etwas mit uns zu tun. Und vor 112 Jahren gab es eine festliche, feierliche Versammlung und zwar genau eine Querstraße weiter, nicht hier in der Waldstraße, sondern in der Emdener Straße, wo ein nietnagelneuer Straßenzug entstanden war und 1898 Eduard Schewe in seinem von ihm gebauten Mietshaus noch eine Kapelle hat einbauen lassen, statt Wohnung, weil er dachte, eigentlich könnten wir ja auch eine Gemeinde machen. Und die Bethania-Gemeinde wurde gegründet. Eine Gemeinde. In der Folge waren übrigens die Straßen dann sonntagmorgens um 11 voll von schwarz gekleideten Leuten. Und wer sich das mal angucken will, kann das gerne nach dem Gottesdienst tun. Wer einmal sehen will, wie festlich und feierlich Pastoren so aussahen in den 20er Jahren, ja, der kann das auch tun. Und wer dieses herrschaftliche Gebäude der Emdener Straße mal ansehen will, bis es 1943 ausgebombt wurde, auch das kann jemand, wenn er will, hier alles begutachten und ansehen. Wie viel Geschichte diese Gemeinde hat. Sonntagsschulgruppe, kann man das so ungefähr sehen? Eine der Sonntagsschulgruppen. Es gab mehrere. Ja, so 100 bis 150 Kinder, das war gar kein Problem, die kriegte man zusammen. Übrigens ganz vorne an, auf der allerersten Seite, werdet ihr ein Foto sehen von Anja Bickenbach und Holger Handke. Anlässlich ihrer Taufe vor, ich glaube, nunmehr 11 Jahren. Ne? Ja, ihr seid auch schon Teil der Geschichte. So schnell geht das. Nur wenige erinnern sich noch an den Namen Anja Bickenbach. Jetzt Handke. Was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, dass diese Gemeinde tatsächlich 112 Jahre Geschichte hat. Aber damit will ich auch sagen, dass diese Gemeinde eine Zukunft hat. Und dass die, die in dieser Generation Verantwortung tragen, selber für sich die Frage klären müssen, glaube ich, dass es gut wird. Man kann nicht nur sein eigenes Leben positiv oder negativ in die Zukunft deuten, man kann auch das Leben und die Zukunft einer Gemeinde positiv oder negativ deuten. Und wenn ihr 10 bis 15 Leute findet, die sagen, mit Bethania, wisst ihr was, da geht gar nichts mehr. Das könnt ihr ja sowas von vergessen. Guckt ihr das doch mal an. Ha, wie viele Leute sind denn hier? Waren hier nicht mal 60 oder 70? Gab es nicht Zeiten, wo wir Stühle zugestellt haben? Ha, das ist doch nichts mehr. Dann werdet ihr genügend Gründe finden, auf eine Idee zu kommen, festzustellen, ja, ja, wenn man es genau betrachtet, ist es eigentlich so. Und genauso werdet ihr genügend Gründe finden, festzustellen, dass es eine wichtige, liebenswerte Gemeinde ist, die dieser Kiez braucht, die dieser Kiez seit langer Zeit hat und von dem es auch gut ist, dass dieser Kiez diese Gemeinde weiter kennt. Ihr habt auch genauso die Möglichkeit, 10, 15 oder 20 Leute zu suchen, die sagen, diese Gemeinde hat im Prinzip bereits Entwicklungsschritte hinter sich, die viele andere Gemeinden noch vor sich haben. Nicht nur, dass es ein Leitbild gibt, was immerhin da auch in 12 schönen Bildern an der Wand zu sehen ist, sondern es gibt auch ein ganz klares Bekenntnis zu diakonischer Verantwortung, zum sich engagieren in diesem Stadtteil, zum wirklich sich einbringen in sämtlichen Gremien, die hier in diesem Stadtteil aktiv sind. Wir sind Teil dieses Stadtteils wieder geworden und verankert. Der Altersdurchschnitt dieser Gemeinde ist unverschämt jung. Wir sind ja keine Zielgruppengemeinde, die speziell gegründet wurde, wie vielleicht ein Berlin-Projekt, sondern hier gibt es eine Gemeinde, die seit 112 Jahren sich entwickelt hat und eine Altersstruktur hat, die manchmal Segen, manchmal Fluch ist. Viel beschäftigte Familien kommen oder kommen auch nicht. Aber da sind wir. Das ist die Situation dieser Gemeinde und es ist unsere Entscheidung, ob wir davon ausgehen, dass es gut wird oder dass es schlecht wird. Und was meint ihr, was passiert, wenn 30 Leute in einer Gemeinde sagen, es wird gut? Ich glaube daran, dass es gut wird. Was passiert, wenn 30 Leute in ihrer Gemeinde sagen, diese Gemeinde ist wichtig, diese Gemeinde ist wertvoll und ich bin ein Teil davon und ich will erleben, wie gut es wird. Laut? Halleluja. Ich bin an der Stelle jetzt ein bisschen still, weil ich glaube, die Bedeutsamkeit dessen, was da passiert, ist uns oft nicht bewusst. Es ist doch nicht so, als würde der Pastor durch seine Predigten eine Gemeinde beeinflussen. Ich bin da manchmal wirklich weit von entfernt. Ich glaube, dass viel, viel mehr in den kleinen Gesprächen nach Gottesdiensten passiert. In den kleinen Gesprächen zu zweit, zu dritt und zu viert. Und dass dort ganz viel passiert, was die Gemeinde prägt und die Gemeinde ausmacht. Und dass wir in diesen vielen kleinen Gesprächen selber entweder zu Samenträgern werden für eine Zukunft, wo es weitergehen kann, oder auch zu Bedenkenträgern, die andere suchen, die doch bestätigen, dass das alles nicht mehr so mal war, wie es mal so ist, wie es mal war. Und es an der Stelle unsere eigene Frage ist, wie tragen wir es hinein? Wie glauben wir es hinein? Und sind wir an der Stelle auch bereit, mitunter etwas zu glauben, was sich in der Wirklichkeit nur rudimentär abbildet? Wenn ich diesen Text hier angucke und da heißt es, am Ende wird alles gut und es gibt eine neue Erde, es gibt einen neuen Himmel und Gott sagt, keine Tränen, kein Geschrei, kein Schmerz, es wird gut. Dann könnte ich sagen, steht da drin. Wollen wir wohl glauben. Aber ich glaube, es ist noch viel wichtiger, viel, viel tiefgehender wahrzunehmen, mit welcher Haltung gehen wir in die Zukunft. Und festzustellen, dass das nicht Schicksal ist, sondern dass die Frage der Haltung, mit der wir in die Zukunft hineingehen, eine innere Entscheidung abbildet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und da halte ich es ganz für wichtig, auch darüber nachzudenken, dass es nicht die scheinbaren Fakten sind, die wir im Hier und Jetzt heute benennen und wo wir dann sagen, und deswegen gibt es keine positive Zukunft für mich oder diese Gemeinde oder was auch immer. Wenn wir das angucken, wenn wir in einem Zweier- oder Dreiergespräch die Fakten auf den Tisch legen und nach vorne in die Zukunft ziehen, dann werden wir feststellen, wie viele offene Variablen es gibt, die wir offen in die Zukunft hineingestalten können und deren Festhalten und daran glauben dazu führt, dass wir Erfahrungen machen, die selbst unser Hier und Jetzt verändern können, eine Zukunft, die es heute noch nicht vorstellbar für uns gibt. Denn die Zukunft ist nach vorne offen und damit in unserer Gestaltungsmöglichkeit. Und wir entscheiden, ob es Mist wird oder ob es gut wird. Das halte ich für noch mal viel bedeutsamer, tragisch bedeutsam, Weil ich einfach sagen kann, als Pastor habe ich immer wieder erlebt, wenn ich auch aus dem nicht-kirchlichen Kontext Menschen erlebt habe, dass gerade in der zweiten Lebenshälfte Menschen dazu neigen, ihre schlechten Erfahrungen zum Maßstab für die zweite Lebenshälfte zu machen. Die meisten Menschen finden in ihrer zweiten Lebenshälfte keine neuen Freunde mehr, keine neuen Beziehungen mehr, sondern man weiß ja, wenn Tante Erna kommt, das war schon immer so, wie es ist, ne? Man weiß bei bestimmten Freunden, man hat sie eingeladen, aber dann kam ja nichts mehr, ne? Dann hat man irgendwann aufgehört. Man weiß ja, man hat die dritte Enttäuschung mit der und der Person gemacht und irgendwann sich auch von ihr entfernt und getrennt. Und das Fatale ist, dass irgendwann Menschen zurückblicken und feststellen, da sind keine mehr. Keine tiefen Beziehungen, keine tiefen Freundschaften mehr. Ich habe es gerade jetzt im Beratungsbereich einige Male erlebt, dass Menschen Ende 40, Anfang 50 kamen und diese Bilanz gezogen haben. Und ganz nüchtern sagen, ich könnte auch Schluss machen, ich könnte jetzt hier, Deckel zu, grab mich tief ein, 6 Fuß unter, am besten in der Urne, macht wenig Arbeit für die, die es noch gibt, die irgendwas mit mir zu tun haben könnten. Es ist doch alles Käse. Das ist doch alles Quatsch. Das war's doch. Ende 40, Anfang 50. Siehe, am Ende wird es gut. Am Ende wird es neu. 3, 4, 5 Mal in diesen Versen finden wir diesen Akzent, diesen Gedanken, dass es gut wird, dass es neu wird. Und dass wir es sind, die gefordert sind, zu sehen, wie wir uns entscheiden. Wohin wir gehen. Ich habe darüber nachgedacht, zu meinem Geburtstag, zu dem ich eine ganze Reihe von Leuten einlade, kommen ungefähr 20 Leute, die mich selten bis nie zurück eingeladen haben. Ich sollte damit anfangen, diese Leute nicht mehr einzuladen. Es gibt ja kein Feedback, ne? Es gibt ja keine Rückeinladung. Aber für wie bescheuert haltet ihr mich eigentlich? Ich lade über Jahre und Jahrzehnte Menschen ein und es kommt nichts zurück. Ja, sollte man denn da diese Kraft noch investieren oder da meinen, man baut in Beziehungen hinein? Vielleicht wollen die gar nicht kommen, es ist ihnen nur peinlich und sie trauen sich nicht, es zu sagen. Essen sich an dem Abend satt und voll und ach, wie schön, dass man sich mal wieder sieht und das war's dann wieder für ein Jahr, ne? Ja, ist doch Quatsch, warum lädt man die dann ein? So könnte man denken. Und wenn wir einmal genau gucken, werden wir feststellen, dass es ganz viele Stellen gibt, wo wir tatsächlich dazu neigen, je älter wir werden, genauso zu denken. Und unsere Kräfte zu, ja, kompensieren, zu konzentrieren auf bestimmte Bereiche und Dinge nicht mehr zu tun. Ich hoffe, dass es dann aber einen Punkt gibt, wo wir feststellen, dass wir sagen, ja, ich will es investieren, ich will es machen, ich will es hineingeben, ich will daran glauben, weil es einen wichtigen, wesentlichen Aspekt in die Zukunft hineinträgt, wie ich mein Leben gestalte, wie ich Menschen einlade, mit mir Leben zu teilen. Und wer das dann festmacht an der vorfindlichen Wirklichkeit von Freundschaft und Beziehung, die man erleben kann, kann seine Zukunft an der Wirklichkeitserfahrung der Vergangenheit ausrichten und am Ende vermutlich sehr einsam sein, weil er sie festgestellt hat, wie gemein, wie böse, wie nachlässig, wie vergesslich Menschen sind. Oder aber wir sagen, nein, wir tun es trotzdem. Ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich, weil ich mich dafür entscheiden kann, auf das Leben zuzugehen, auf Menschen zuzugehen. Weil ich mich nicht an dem Vorfindlichen, was ich hier jetzt und heute habe, festmache und das zum Maßstab der Dinge mache. Sondern weil ich etwas an Vertrauen gelernt habe, an Glauben, an Einladung bei Jesus Christus, die Zukunft als positive Chance wahrzunehmen und zu deuten. In der Beratungsarbeit gibt es eine Übung, die über 1,5-2 Stunden geht, die ich sehr, sehr gerne mache. Wo es darum geht, dass Menschen in einer sogenannten Timeline ihr gesamtes Leben noch einmal durchschreiten. Von der Geburt an bis zu ihrem Tod. Und das Faszinierende, was ich dabei erlebe, wenn ich diese Arbeit mache, das ist, dass die Phase bis zum heutigen Tag in der Regel relativ problemlos funktioniert. Aber bei der Frage, was kommt danach? Es verschiedene Sorten von Menschen gibt. Es gibt verschiedene Menschen, denen fällt nach übermorgen nicht mehr viel ein. Pläne, Ziele, Wünsche. Den fällt zum Thema, wie geht's dir mit 60? Wo bist du da? Fällt nichts mehr ein. 70? Fällt nichts mehr ein. Und erst wenn sie dann länger drüber nachdenken, stellen sie fest, das ist Zeit, die noch vor mir liegt. Zeit, die gestaltet werden will. Und wir kommen dann auch zu dem Tag unseres Todes. Und das Entscheidende ist, dass ich die Leute dann sehr konkret bitte, sich einmal vorzustellen, wie ist der Tag deines Todes? Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich ungefähr 2 Minuten vor dem Verschwinden aus dieser Welt? Deine letzten Atemzüge, und du spürst es, deine letzten Atemzüge, du spürst es, deine letzten Blicke, dann war es das. Und du merkst, wie sich schon etwas in dir innerlich löst. Und dann frage ich die Leute, wie fühlst du dich? Und die Antwort, die fast konsequent kommt, ist, ist okay. Es ist okay. Es ist nicht ganz schlimm, es ist nicht schrecklich, es fühlt sich nicht unangenehm an, sondern tatsächlich kommt von 99% der Leute die Rückmeldung, das darf jetzt auch so sein, es ist okay. Und dann bitte ich die Menschen, die dann selber ihr eigenes Sterben erleben in der Zukunft, sich einmal zurückzuwenden zu den Menschen in der Vergangenheit, im Hier und Jetzt und Heute. Und diesen Menschen diesen einen Satz zuzusprechen, von dem sie denken, dass diese Person im Hier und Jetzt, die sie mal waren, auf dem Sterbebett sich selber sehend im Hier und Jetzt, diesen Satz sich einmal zuzusprechen. Und das Faszinierende ist, erstens habe ich bis heute nicht erlebt, dass jemand keinen Satz hätte. Und das zweite Faszinierende ist, die Sätze waren immer positiv. Es waren immer positive Rückmeldungen. Es gab nicht einmal eine Situation nach dem Motto, streng dich nicht so an, da kommt eh nichts mehr. Nie erlebt. Sondern es waren immer positive Sätze, die zurück durch die Jahrzehnte gingen bis zum Hier und Jetzt. Wir müssen es vielleicht nur manchmal tun. Es manchmal realisieren, dass das nach vorne hin offen ist und wir heute entscheiden können, ob wir die Vergangenheitserfahrungen, die traurig waren, oder die Möglichkeiten der Zukunft, die positiv sein können, einbeziehen in die Art und Weise, wie wir unser Leben sehen und dann gestalten. Ewigkeitssonntag. Der letzte des Kirchenjahres. Wir gedenken der Verstorbenen. In Bethania glücklicherweise sehr weniger. Weil wir eine junge Gemeinde sind. Aber vielleicht noch viel mehr, nämlich die Chance, nicht nur zurückzublicken und daran zu denken, dass wir loslassen müssen, dass der Tag kommen wird, an dem auch wir sterben, sondern noch viel mehr die Chance, die Zukunft als Chance zu erleben, die wir gestalten können. Und das würde ich euch gerne mitgeben als Anregung, als Idee, das in den Blick zu bekommen, das als Geschenk zu verstehen und euch die Frage zu stellen, ob ihr euch herausfordern lassen wollt durch den auferstandenen Christus. In eure Zukunft mit dem Blick zu gehen, mit dem der auferstandene Christus unsere Zukunft sieht. Nämlich gut. Amen.